Ja, 20 Jahre ist es her, dass ich hier war im Kriesbad. Und vor 4 Jahren war ich das letzte Mal hier, 2019, kurz bevor es mit Corona losging. Und da war ich aber nur allein da, ohne meine Familie. Und jetzt ist es schön, nochmal wieder da zu sein, nach 4 Jahren wieder all die alten Gesichter zu sehen. Und natürlich auch neue Gesichter, das ist das Schöne. Es wäre schade, wenn es nur die Alten wären. Nicht, dass die alt werden, aber sie sind alt, weil ich sie aus der Erinnerung her kenne. Aber immerhin, man kann ja viele von euch kennen, schon jetzt von vor 20 Jahren, 2002, als wir herkamen. Und doch aber viele neue, ganz schön. Ja, wir sind jetzt aus Sambia zurück, schon fast 4 Monate. Sind wir gekommen und wahrscheinlich hat es der eine oder andere von euch auch schon gehört, dass wir nicht wieder zurückgehen nach Sambia, sondern wir werden hier in Deutschland bleiben. Da erzähle ich kurz nachher dazu noch was, warum. Aber jetzt sind wir hier in Deutschland und versuchen uns hier wieder einzugliedern als Immigranten von Sambia. Sind wir jetzt sozusagen hier in Deutschland und versuchen uns ja, vor allem unsere Kinder, die ja eigentlich nur Sambia kennen, ja, in Deutschland wieder zu gewöhnen. Wir denken ja, dass wir Deutsche sind und wir kennen Deutschland, auch wenn sich natürlich vieles verändert hat, aber für unsere Kinder ist noch mal ein bisschen anders, wenn man immer so in Sambia war. Also hier Sambia, da ganz unten in dem Zipfel von Afrika liegt Sambia und dort waren wir die letzten 18 Jahre als eine Familie und haben uns sehr gefreut, dort zu sein und haben es sehr genossen und waren unheimlich gerne dort. Jetzt ein paar Informationen für euch. Manche von euch haben ja schon manches über Sambia gehört, aber ich hoffe, ich habe was rausgesucht, das ihr noch nie gehört habt. Und die, die ganz neu sind und noch nie von Sambia was gehört haben, hören es zumindest jetzt das erste Mal. Also, Sambia in der Hauptstadt Lusaka, da haben die letzten 4 Jahre gewohnt. Die wurde einst für 200.000 Einwohner konzipiert, heute hat sie knapp 3 Millionen. Also man kann sich überlegen, die Straßen und alles wurde konzipiert als eine kleine Stadt von 200.000 Einwohnern, jetzt sind es knapp 3 und es wird wahrscheinlich in einem Jahr 4 und 5 werden, also es geht rapide nach oben und dann kann man sich vorstellen, was für ein Chaos in dieser Stadt oft herrscht, wenn man da unterwegs ist. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, wie jetzt eine Straßenbahn oder Busse oder so, sondern man muss es alles, die Straßen sind eben nicht dafür ausgelegt. Sambia, mehr als 30%, also ein Drittel, fast ein Drittel der etwa 57.000 Quadratkilometer von Sambia sind Nationalparks und Naturreservate. Also Sambia ist fast doppelt so groß wie Deutschland, die Fläche, von der Fläche, fast doppelt so groß. Und ein Drittel davon sind nur Nationalparks und Naturreservate der da wohnt, darf man nicht drin wohnen, das ist einfach nur für die Tiere und für die Natur. Also ein Drittel vom Land, riesige Fläche, wenn man sich das vorstellt, sind einfach nur Nationalparks. Dafür ist es umso schöner, mal hinzugehen und zu sehen und zu kommen und die Natur und Tiere zu sehen. Im Jahr 2022, letztes Jahr, waren 31% der Bevölkerung unterernährt. Sambia gilt nicht als ein armes Land in Afrika, also wenn man es von armen Ländern spricht, dann hört man eigentlich andere wie Äthiopien oder Sudan oder Malawi. Sambia fällt eigentlich nicht unter die armen Länder und doch letztes Jahr 31%, was auch fast ein Drittel ist, der Bevölkerung ist unterernährt. Das ist eine große Zahl. Ja, erschreckend hoch. Letztes Jahr wurden 2,8 Millionen Tonnen Mais als Maisbrei gegessen. Also Maisbrei ist so dieses, man sagt Stable Food, das was so gegessen wird jeden Tag. Denn typisches Sambia ist jeden Tag Maisbrei und dazu eben Gemüse oder Fleisch oder was er auch immer hat. Und wenn er nichts hat, dann eben nur Maisbrei. Und in den letzten Jahren wurden 2,8 Millionen Tonnen vertilgt. Ich bin kein Landwirt, aber es hört sich sehr viel an. Okay, das Durchschnittsalter in Sambia ist so hoch wie noch nie. Denn es beträgt 17,3 Jahre. Also es war noch nie so hoch in der Geschichte des Staates Sambia, das Durchschnittsalter 17,3 Jahre. Und jetzt, der Vergleich zu Deutschland ist der interessante, 44,9. Und der ist deshalb so hoch, weil wir viele Leute haben, viele Immigranten, die kommen und den Altersdurchschnitt nach unten ziehen. Ansonsten wäre er noch weit höher in Deutschland. Der Durchschnitt. Und das fällt uns auch ganz arg auf. Also uns sind viele Dinge aufgefallen von Sambia her. Aber man sieht so viele alte Leute in Deutschland im Vergleich zu Sambia. Wenn man dort einen 60- oder 65-jährigen Mann sieht oder Frau in der Hauptstadt, ist das eine Seltenheit. Aber hier ist 65 ja kein Alter. Ich will jetzt nicht sagen, es schreckt mal, wer über 65 ist. Aber wir lassen das. Aber ihr könnt sehen, also das durch... Und wenn das Durchschnittsalter bei 17 Jahren ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Kinder und Teenager da rumrennen. Die Hälfte. Die Hälfte der Leute sind Teenager und Kinder und Babys. Unglaublich. Und das Letzte, Sambia hatte bei unserer Ausreise 2005 knapp 11 Millionen Einwohner. Nach 18 Jahren sind es fast doppelt so viel, 20,5, vielleicht sind es jetzt mehr oder weniger doppelt so viel. Das heißt, in den letzten 18 Jahren hat sich die Bevölkerung von Sambia verdoppelt. In Deutschland ging es nach unten, weiß nicht, wie viele Millionen sind, 80 irgendwo, was, ein bisschen mehr wie 80 oder so, kenne mich nicht genau aus. Sambia hat sich verdoppelt und die Prognosen sind, dass es dann bis 2050 mindestens nochmal verdoppelt, wenn nicht verdreifacht sich die Bevölkerung. Und das gilt ja nicht nur für Sambia, sondern für ganz Afrika, auch für die allermeisten Länder. Und deshalb sagt man natürlich auch, dass Afrika bald der bevölkerungsreichste Land ist und China und Indien bald überholen wird. Und sieht man natürlich auch bei uns. Immer mehr kommen auch zu uns. Und natürlich, weil das Land wird ja nicht kleiner, die Leute werden mehr. Also gucken Sie, wo es woanders hingehen können. Also ein paar kleine Fakten zu dem Land Sambia. Da gibt es noch viele, vieles mehr. Aber dafür sind wir nicht da, um einfach nur irgendwelche Fakten von Sambia zu hören. Ich möchte euch ein klein bisschen erzählen von dem, was wir gemacht haben. Und dann möchte ich auch natürlich noch die Bibel lesen mit euch. Also wir waren in der Hauptstadt in Lusaka die letzten 4 Jahre. Dort haben wir eine Gemeinde gegründet. Und das ist Lusaka. Also 3 Millionen. Wie viel hat Ulm? 500.000? Nee. 120. Also Dorf. Ja. Also 3 Millionen Einwohner in Lusaka. Und da sieht man hier riesige Shopping-Center, so wie das Blautal-Center. Da gibt's alles. ShopRite ist so der Lidl in Sambia, der Aldi sozusagen. Und man kann es sich nicht denken, mit 31% Leute, die unterernährt sind, aber so sehen die Regale aus in den Supermärkten in der Hauptstadt. Natürlich kommen da nur ganz wenige Leute hin, denn die meisten dann wohnen hinter der Ecke einfach ganz anders. Und das ist auch was, was dort so unglaublich klar ist, dass arm und reich so viel größere Unterschiede sind und so viel näher zusammensitzen. Hinter dem riesigen Einkaufszentrum sehen dann die Straßen anders aus und Leute haben nichts zu essen. Und ein paar Meter weiter ist ein Supermarkt, der vollgefüllte Regale hat. So ist der Unterschied da. Wer weiß, wie das in Deutschland mal sein wird. Wie auch immer, wir haben dort eine Gemeinde gegründet. Hier ist ein Grundstück, das wurde gekauft 2018 und letztes Jahr, 2019, als ich hier bei euch war, habe ich davon erzählt. Weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber wir sind losgezogen und wir wollten eine Gemeinde gründen. Und da wurde dann gebaut, die Liebenzeller Mission hat zusammen mit dem einheimischen Kirchenverband, das ist ein Baptistenverband, eben dieses Gebäude gebaut und das sollte dazu dienen, um dort eine Gemeinde zu starten. Und wie das ging, möchte ich mit euch noch sagen, reden, aber ich möchte zuerst mal noch eine Bibelstelle mit euch lesen. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mitlesen, Epheser Kapitel 2 und die Verse 1 bis 10. Ihr könnt aber auch hier einfach an der Leinwand mitlesen. Und da heißt es, Epheser 2, 1 bis 10, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und den Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir sind tot aufgrund von der Sünde. Wir wissen das alle. Jeder von uns, egal wo und wann er geboren ist, ist geboren in Sünde, mit Sünde. Und deswegen sind wir alle verlorene Menschen. Wir können nichts von uns aus tun, um dieser Sünde zu entkommen. Wir haben sie nämlich vererbt bekommen von unseren Eltern. Und die können auch nichts dafür, denn die haben sie auch vererbt bekommen. Und es geht zurück bis Adam und Eva. Sünde war in uns und ist in uns und da können wir nichts dafür und da können wir aber auch nichts dagegen tun. Wir sind verloren. Und das sagt Paulus hier, wir sind tot. Wir sind tot aufgrund unserer Sünde. So sind wir geboren und so leben wir und so geht es jedem Menschen auf dieser Welt. Da ist nichts, was wir tun können. Aber Paulus sagt auch klar, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir gerettet werden können, nämlich durch Jesus. Also es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist Jesus und Jesus hat uns ein Geschenk gemacht oder Gott hat uns ein Geschenk gemacht durch Jesus und deswegen können wir leben. Deswegen können wir leben. Aber wir sind tot. Warum gründen wir Gemeinden? Wir gründen Gemeinden, weil Menschen tot sind und wir wollen, dass sie Jesus finden. Wir gründen Gemeinden nicht wegen uns, damit wir uns wohlfühlen, dass wir einen schönen Sonntagsgottesdienst haben, dass wir wieder Bibelstunde machen können, dass wir einen schönen Worship-Gottesdienst machen können. Das sind alles schöne Dinge und die sind gut für uns, aber das ist nicht Grund, warum es Gemeinde gibt. Wenn Gemeinde ohne Mission ist, eine tote Gemeinde. Gemeinde, die keine Mission tut, Gemeinde, die nicht rausgeht und versucht, Menschen, die tot sind, für Jesus zu gewinnen, dann ist eine tote Gemeinde. Die Gemeinde hat ja nicht einen Selbstnutz für sich, sondern die Gemeinde ist da, ein Licht zu sein. Hier in Ulm, in der Griesbadgasse, ein Licht für Ulm. Menschen sollen kommen und Jesus finden hier. Die sollen nicht kommen und eine tolle Gemeinschaft hier finden, das ist auch super, wenn sie das finden, aber das Erste, was sie finden und das Wichtigste ist Jesus. Hier in der Stadt, in Lusaka, findet man immer wieder solche Plakate. Der Englisch kann, hat schon gelesen, also da gibt's eine, der nennt sich der Dr. Tumbuka. Die haben alle möglichen Namen. Und Dr. Tumbuka bietet an, Hilfe an. Man kann ihn also anrufen und er gibt Hilfe. Und zwar, wenn man Pech hat. Wenn man eine Pechsträhne hat, wenn man finanzielle Probleme hat, wenn man einen Beruf braucht, wenn man einen Job braucht, wenn mein Geschäft nicht gut läuft, dann kann ich anrufen, wenn ich Schutz brauche für mein Haus, wenn meine Frau weggerannt ist oder mein Mann, kann ich die wieder zurückbringen. Wenn ich gesundheitliche Probleme habe, wahrscheinlich auch noch, ich weiß nicht. Also eigentlich alles, was man ein Problem hat, kann man ihn anrufen und er wird helfen. Funktioniert es? Nein? Sicher nicht? Ah, ist interessant. Wir sagen natürlich, wenn wir jetzt so ein Plakat sehen würden, na, das ist doch alles Schmuh. Der hängt da einer so ein Plakat hin, hier würde es ja keiner machen wahrscheinlich, weil er schon denkt und weiß, das ist wahrscheinlich, wir denken alles ist Schmuh. Und es ist auch ganz, ganz, ganz oft Schmuh. Und da wird natürlich die Leute veräppelt. Und da stimmt vieles nicht. Aber ganz vieles funktioniert. Ganz vieles funktioniert. Und ganz oft ist es doch kein Schmuh. Da kann man hingehen, da kann man anrufen, natürlich kostet das was, da muss man was zahlen, da muss man etwas dafür tun und dann wird einem geholfen. Nur die Frage ist, was wird da benutzt, um zu helfen? Und ganz oft werden da Mächte und benutzt, um Dinge hinzukriegen. Zauberei. Das hört sich für uns ein bisschen fremd an und eigenartig, weil wir nicht in so einer Welt aufgewachsen sind, aber für einen Sambier, einen Afrikaner, ist es Alltag. Da werden Dinge benutzt und gemacht für Menschen, weil sie tot sind. Und das ist das, was Paulus hier sagt in dem Text, dass wir sind tot. Wir sind tot. Die Sünde ist uns. Und deswegen gehen wir nach unseren Leidenschaften, nach unseren Begierden, nach den Dingen, die so in uns sind. Das ist das, was unser Leben bestimmt. Was das Leben eines toten Menschen bestimmt. Der nicht zu Jesus gehört, der wird bestimmt von dem, was er so in seinem Leben mag. Seine Sehnsüchte, seine Leidenschaften, das ist das, was er will. Seine alte Natur, sagt Paulus an einer anderen Stelle, das ist das, was das Leben bestimmt. Jetzt ist die Frage, wir, die wir Jesus kennen, ich kenne euch, viele von euch nicht so, die Jesus kennen und Jesus in ihr Leben genommen haben, was bestimmt unser Leben? Was bestimmt unsere Entscheidungen? Was bestimmt unser Alltag? Die wir Jesus gehören. Ist es so, dass wir unsere Leidenschaften, unsere Begierden, unsere Wünsche und all die Dinge, die alte Natur, haben wir das beerdigt, so wie es in einer anderen Bibelstelle heißt, haben wir das beerdigt und sind jetzt neue Menschen in Jesus und jetzt können wir das tun, was Jesus will. What would Jesus do? Da gab es so Armbändle vor langer Zeit mal. Was würde Jesus denn tun in dieser Entscheidung in meinem Leben? Was würde er jetzt tun? Was ist das, was mein Leben bestimmt? Und das frage ich mich oft, weil natürlich bin ich Christ und ich möchte sogar, dass andere Menschen Jesus sehen in mir und durch mein Leben und durch das, was ich sage und tue. Aber ist es tatsächlich immer so, dass alles, was ich tue und sage und denke, von Jesus bestimmt ist? Oder ist da manchmal auch noch mal ein bisschen mehr die alte Natur? Das, was früher so war, was Paulus sagt, das ist ja jetzt eigentlich weg. Jetzt sind ja erneut das Tode. Und genau deswegen haben wir Gemeinde gestartet. Genau deswegen haben wir Gemeinde gegründet und gesagt, weil wir wollten, dass Menschen, die in diesem Stadtteil wohnen, Jesus finden durch die Gemeinde. Weil sie tot sind, weil sie Jesus nicht kennen und weil sie ihre eigenen Dinge tun und weil sie dem nachrennen und denken, da ist Möglichkeit zu Hilfe. Und deswegen haben wir eine Gemeinde gegründet. Wir haben ganz klein gestartet in unserem Wohnzimmer. Da waren ein paar andere, die mitgemacht haben. Da war auch ein Pastoren-Ehepaar in Sambisches, die mit uns zusammen diese Gemeinde gegründet haben. Also wir haben es nicht alleine, sondern mit einem Pastoren-Ehepaar zusammen. Und da saßen wir und überlegt, wie kann so eine Gemeinde aussehen? Wie kann eine Gemeinde aussehen, die wirklich dafür da ist, dass Menschen Jesus finden? Wenn sie kommen, in den Gottesdienst kommen, wo sehen sie Jesus? Wo sehen sie Leute, die Jesus lieb haben? Wo können sie Jesus begegnen? Was sind die Dinge, die so eine Gemeinde ausmacht? Und das haben wir uns überlegt und gebetet. Und wenn ich habe vorhin gesagt, wir sind Ende 2019 wieder zurück nach Sambia. Und 3 Monate später war hier Lockdown in Deutschland, wer sich erinnern kann, Anfang März oder im März, Anfang 2020. Wir waren so heilfroh. Ich kenne überhaupt nicht, wie ihr Corona durchgemacht habt als Gemeinde und wie sehr ihr gestritten habt oder nicht gestritten. Oder was ihre Meinungen waren. Wir waren heilfroh, dass wir in Sambia waren, denn dort haben es die Leute nicht wirklich interessiert. Es gab ab und zu mal Masken, aber das war auch alles. Wir haben eine Gemeinde gegründet und Gottesdienste gefeiert und uns gefreut. Leute sind gestorben in Sambia, ganz klar an Corona, aber das ist halt so. Die sterben so oder so, würden Sambia sagen. Und ob die jetzt an Corona gestorben sind oder an AIDS oder an Malaria oder an irgendwas anderem, das wusste man nicht und das wird dann einfach so hingenommen. Und die Sambier haben sich da nicht viel Gedanken gemacht und Impfungen gab sowieso keine, die sind da nicht angekommen und deswegen hat man es einfach so gelebt und sich trotzdem weiter gefreut. Wir waren froh, dass wir dort waren und nicht hier in Deutschland, wir haben so manches mitgehört. Aber wir haben eine Gemeinde gestartet während Corona, genau in der Zeit und das war für uns ein Geschenk, dass es ging. Dass es Corona gab und wir sogar eine Gemeinde starten konnten und Leute einladen zu kommen. Irgendwann sind dann ein paar mehr geworden. Wir haben einen Sonntagsgottesdienst angefangen. Hier sitzen wir am Anfang, saßen wir in einer Runde zusammen und haben miteinander gesungen und Bibel gelesen. Und so ist Gemeinde gestartet und so wurde die Gemeinde größer. Paulus sagt, ja, ihr seid tot. Jeder von uns ist tot, so ist er geboren. In Sünde und weil ihr in Sünde geboren seid, deswegen seid ihr tot. Aber jetzt gibt es diesen Ausweg oder jetzt gibt es diesen Weg, wie wir lebendig werden können. Nämlich, das ist Leben zu kriegen durch Jesus. Und das ist nicht unser Verdienst, nicht weil wir etwas tun dafür, weil wir so gut sind oder weil wir irgendwo in Deutschland geboren sind oder weil wir in Gemeinde gehen oder weil unsere Eltern Christen sind oder warum auch immer. Nichts, was wir tun können von uns, es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Paulus sagt, es ist ein Geschenk. Da ist nichts, was wir tun können. Hier steht es, Vers 4 bis 7. Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir tot waren, mit Jesus neues Leben geschenkt hat. Nämlich, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Jesus, der für mich gestorben ist, damit ich nicht muss, und der wieder auferstanden ist. Und deswegen bin auch ich mit Jesus gerettet. Er hat uns zusammen mit Jesus, mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun und Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Jesus für uns getan hat. Nicht weit von uns, an unserem Grundstück steht ein Kaufladen, die haben ganz viele Ideen immer, wie sie ihren Kaufladen nehmen. Der Kaufladen heißt No Jesus, No Life. Das der Besitzer ist ein Christ und der hat halt gedacht, das ist ein guter Name, No Jesus, No Life, so heißt der Laden und der verkauft da halt verschiedene Dinge. Und da kann man in den Laden gehen. Das ist was Schönes, so einen Laden zu nennen. Wer würde sich trauen, seinen Laden hier so zu nennen, in der Ulmer Innenstadt, No Jesus, No Life? Ich würde mich schwer tun, so zu nennen, das passt auch nicht zu uns so richtig hin, aber es ist auch nicht mehr so leicht, einfach zu sagen, No Jesus, nur durch Jesus gibt's Leben. Jesus ist der einzige Weg. Ohne Jesus kein Leben. Das ist gar nicht mehr so leicht in unserer toleranten Welt, wo man alles, jeden Versuch zu akzeptieren, jede Meinung, andere stehen lässt mit dem, was sie glauben oder was sie sagen oder was sie denken. Aber dann zu sagen, No Jesus, No Life. Ohne Jesus kein Leben. Egal an was du sonst glaubst, egal was du sonst tust, das sind alle schöne Dinge und die mögen gut sein für dich, aber dadurch gibt's kein Leben. Damit wirst du nicht lebendig. Und dieser Mann hier, dem war es scheinbar so wichtig, das zu sagen, selbst mit dem Namen von seinem Kaufladen. Ohne Jesus kein Leben. Ich fand es ganz arg schön, als wir die Gemeinde gestartet haben und dann Monate ins Land gegangen sind, dass Menschen gekommen sind, die Jesus gefunden haben. Und das ist ja eigentlich das Schöne an Gemeinde auch, dass Menschen Jesus finden können. Ich weiß nicht, wann der Letzte zu Jesus gefunden hat, hier in eurer Gemeinde. Ihr als Gemeinde erlebt hat, dass jemand zu Jesus gefunden hat. Jesus gefunden und Leben gefunden hat, sich bekehrt hat und dann jetzt zu Jesus gehört. In unserer Gemeinde war das so, dass natürlich viele in diesem Stadtviertel gewohnt haben, die sind vielleicht dazugezogen gekommen, die waren früher in einer anderen Gemeinde und weil es jetzt so weit war und sie sind jetzt hier in der Nähe gewesen und haben gemerkt, da ist eine neue Gemeinde, deswegen sind sie gekommen. Die haben Jesus schon gekannt. Andere, die waren früher mal in einer Gemeinde und dann sind sie müde geworden und haben aufgehört, in den Gottesdienst zu gehen und dann, jetzt plötzlich kam eine neue Gemeinde, sie sind gekommen. Und bei ganz vielen in Sambia ist es so, interessanterweise, in diesem Stadtviertel, in dem wir sind, ist ein Stadtviertel, da wohnen relativ reiche Leute, also mindestens die Mittelschicht, also Leute, die haben alle einen Beruf, das sind Beamten, das sind Lehrer, das sind Krankenschwestern, die verdienen Geld, die haben eigene Häuser, Familien. Umso besser es einem Sambier geht, und vielleicht zählt das auch für uns hier, umso weniger ist er interessiert an Gemeinde. Umso weniger ist er interessiert, am Sonntagmorgen da zu sein und zu Jesus zu gehören. Weil dann sind die Ablenkungen groß und es sind so viele Dinge und dann geht man was anderes, dann schläft man aus, dann kauft man ein oder dann hat man Familiefest oder was und dann wird Gemeinde immer mehr an den Rand gedrückt. Gemeinde soll wachsen, weil Menschen Jesus finden. Das war unser Wunsch, als wir die Gemeinde gestartet haben. Gemeinde soll wachsen, weil Menschen Jesus finden, nicht weil viele dazuziehen und Jesus schon kennen und kommen. Super, wenn die auch dabei sind, aber eigentlich wünschen wir die kommen und Jesus finden und zum Glauben kommen. Und das ist was ganz arg Schönes hier. Sehen wir den jungen Mann in der Mitte, der heißt Nathan. Und es war so einer, der kam, als seine Tante ihn mitgeschleppt hat in die Gemeinde. Und er spielt gern Klavier oder Keyboard. Und weil er das gern gespielt hat. Und wir hatten niemand. Und es war schon fast eine Gebetserhörung für uns. Da ist jemand jetzt, der Keyboard spielen kann. Der kam und hat Keyboard gespielt. Und er hat gern Volleyball gespielt. Und wir haben uns immer jeden Mittwoch und jeden Sonntagnachmittag getroffen, um Volleyball zu spielen mit Jugendlichen aus dem Stadtviertel. Und so kam er und hat dadurch Jesus gefunden und hat sich bekehrt und hat sich taufen lassen. Und das war was Schönes. Gemeinde ist gewachsen. Immer mehr. So weit gewachsen, dass man sich überlegt hat, hey, wir in dem Raum, in dem wir da sind, das Häuschen, das gebaut wurde, ist nicht mehr ausreichend genug. Wir müssen bauen und so wurde angefangen zu bauen, einen Bau zu starten, weil Gemeinde wächst. Das war in 2-jähriges Jubiläum. Also dieses Jahr im April war unser 2-jähriges Jubiläum als Gemeinde. Und da seht ihr mal all die, die dazugekommen sind in den letzten 2 Jahren. Ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Rettung ist immer ein Geschenk. Da ist nichts, was wir tun können. Wir können nicht Gemeinde bauen. Wir können nicht Menschen zu Jesus bringen. Das kann Jesus allein. Aber wir sind Werkzeuge, die das tun können. Und nichtsdestotrotz, wenn jemand Jesus findet, ist immer ein Geschenk. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Hier steht es in Vers 8. Sambia sind ja nicht von ihre Kultur her Christen, sondern Animisten. Und ein Animist ist jemand, der hat einen Geisterglauben. Er verglaubt an seine verstorbenen Ahnen. Also jeder, der stirbt, wird einen Geist. Und ich bin jetzt, der ich lebend bin, habe diesen Zugang zu dieser geistigen Welt, zu meinen verstorbenen Ahnen. Und muss versuchen, mit meinem Leben diese Ahnen zu besänftigen und einfach bei Laune zu halten, damit mir nicht Unglück geschieht. Ich muss also etwas immer tun. Als ein Animist ist man immer dabei, etwas tun zu müssen. Ganz viele haben Tattoos, weil das Schutz bringt für sich selbst oder für seine Familie. Oder Ketten. Ganz viele kleine Kinder haben Ketten um ihre Hüfte oder um den Arm. Die sind nicht da, weil es Schmuck ist, das ist auch schön, aber die sind da, um einen Schutz zu verleihen, einen Schutzzauber für sich. Oder du musst immer wieder Opfer bringen, diesen Ahnen. Da gibt es kleine Tempelchen und da werden Dinge hingemacht für diese Geister. Essen hingebracht, Bier oder was auch immer, um die Geister bei Laune zu halten, dass da nichts passiert. Oder wenn dieser Mann, Dr. Tumbuka, wie auch immer man ihn nennt, Zauberdoktor oder Prophet, wie sie sich auch alle nennen, da muss man hingehen und was zahlen. Wenn man Hilfe braucht, muss man was zahlen. Entweder Geld oder Hühner oder was auch immer an anderen Methoden. Man muss etwas zahlen, damit man was kriegt. Man muss etwas tun. Ein Animist glaubt nicht an den Himmel oder an Gott in dem Sinne. Er glaubt an Gott, dass es irgendwie da was gibt, der die Welt erschaffen hat, aber eigentlich, er weiß auch nicht, wo er mal hingeht und ob das dann dort wirklich auch gut ist für ihn. Aber definitiv in seinem Leben, er muss immer etwas tun, damit er ein gutes Leben hat und hoffentlich dann mal bei seinen Ahnen ist und in Frieden dort sein kann. Er ist immer im Zwang und im Druck, etwas zu tun. Paulus sagt, wir können nichts tun. Da ist nichts, was wir tun können. Das Einzige, was wir tun können, ist die Hand ausstrecken und das Geschenk bekommen, dass Jesus für mich gestorben ist und sagen, danke, dass du gestorben bist. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte Vergebung haben. Da ist nichts, was wir tun können. Wir können gute Bibelleser sein. Wir können gute Beter sein. Wir können ein gutes Herz haben. Wir können Respekt haben für Menschen um uns herum. Wir können im Worship-Team singen. Aber all die Dinge sind gute Dinge, aber die bringen uns nicht zu Jesus, die bringen uns nicht dazu, Gottes Kinder zu sein. Es ist Gottes Geschenk. Und das ist was Schönes. Hier ist ein Mann, der heißt Mr. Dayson. Der Mann kam letztes Jahr plötzlich an einem Sonntag in unsere Gemeinde und dort war er dann und nach ein paar Sonntagen kam er zu uns und hat gesagt, er ist jetzt Christ, er hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und er will sich taufen lassen. Und dann haben wir ihn getauft. Da steht er hier außen in seinem blau-weiß karierten Hemd. Und dann war er noch mal einen Sonntag danach da. Und dann war er nicht mehr da. Und dann haben wir ihn besucht daheim. Und dann haben wir festgestellt, er ist krank. Und er wurde immer kranker. Und ist Anfang dieses Jahr gestorben. Und für mich war das was so Schönes, dass da ein Mensch ist, der wirklich in den letzten Monaten seines Lebens hat er diese Rettung erfahren, dieses Geschenk bekommen, dass er Jesus findet. Und er ist jetzt bei Jesus. Was gibt's Schöneres für ihn? Dieses Geschenk, dass er zu Jesus gehört. Und das ist ein Geschenk. Und das können wir nicht tun, aber wir können dafür beten. Und wir können unseren Teil dazu beitragen, dass Menschen kommen und Jesus finden und dieses Geschenk bekommen können. Ich sehe, die Zeit ist vorangeschritten. Es geht weiter. Also, wir sind ja jetzt gekommen nach Deutschland und die Gemeindegründung geht natürlich weiter. Ist ja noch lange nicht zu Ende. Wer kennt den Markus Müller? Da auf der rechten Seite Markus und Jana Müller. Kennt jemand von euch den? Ja, ne? Macht nichts. Also, der Markus und Jana Müller, die sind gekommen nach Sambia letztes Jahr, die junge Familie. Und die sind jetzt dort und machen die Arbeit weiter und hier ist ein Bild noch von der Lena, die reist im Januar aus, die fliegt am 15. Januar nach Sambia und wird dort auch in der Gemeinde mitarbeiten, in dieser Gemeindegründung. Die hat in Liebenzell Theologie und soziale Arbeit studiert und es geht jetzt als eine Sozialarbeiterin in die Gemeindegründung und versucht der Gemeinde zu helfen, was können wir tun, was kann die Gemeinde tun, damit sie in dem Stadtviertel Menschen für Jesus erreicht. Und manchmal haben wir und denken wir, naja, Menschen für Jesus erreichen heißt, ich gehe und verteile Traktate oder ich gehe von Haus zu Haus und lade ein zum Gottesdienst oder ich predige irgendwie oder erzähle ihm von Jesus. Aber ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr, was wir tun können. Wir haben angefangen als Gemeinde nur eine Sache loszuziehen. In unserem Stadtteil gab es eine Polizeistation oder gibt es eine Polizeistation. Und wir als Gemeinde sind dorthin und haben gesagt, wir putzen die Polizeistation. Weil da gibt es natürlich nie Geld bei denen. Die Polizeibeamten müssen selber putzen, mehr oder weniger. Das tun sie nicht. Und dann haben wir gesagt, wir als Gemeinde setzen uns dafür ein und putzen die Polizeistation für euch. Und das war was Schönes. Wir haben dort nicht gepredigt, aber wir haben ihnen einfach gezeigt, dass wir Jesus lieb haben. Und weil wir Jesus lieb haben, haben wir euch lieb und wollen was dafür tun. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir tun können, die jeder tun kann. Ich bin davon überzeugt, die auch ihr tut oder die ihr tun könntet. Und genau deshalb ist die Lena dort. Und ich würde mich ganz arg freuen, wenn ihr betet für die, da sieht man noch das sambische Ehepaar, der Mr. Mambo und seine Frau, und die fünf zusammen, oder sechs, die Malea auf dem Arm, die sechs zusammen, die tun dort weiter die Gemeinde gründen und das geht weiter, die Gemeinde wächst, neue Menschen kommen dazu, andere finden Jesus und ihr wisst selber, wie das ist, Jesus finden ist die eine Sache, aber dann im Glauben leben und wachsen und auch manchmal im Alltag dann auch wirklich die Entscheidung für Jesus zu treffen und nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, manchmal dann zu sehen, dass die alte Natur doch das ist, das was bestimmt. Das ist auch eine Herausforderung und da braucht es ganz viel Arbeit und deswegen wünsche ich mir, dass ihr für die weiter betet und die Gemeinde dort in Lusaka. Und dann, wir sind hier in Deutschland. Wir sind nicht nach Deutschland gekommen, weil wir gedacht haben, jetzt war es genug in Sambia, 18 Jahre, das ist ja lang genug, was soll's. Jetzt kommen wir zurück. Wir wollten eigentlich nicht oder wir haben erstmal gedacht, wir kommen nicht, weil es uns echt gut ging und gut gefallen hat und die Gemeinde dort gewachsen ist und wir uns ganz arg gefreut haben, dort zu sein. Aber die Liebenzeller Mission hat uns gefragt, nach Deutschland zu kommen. Und dann haben wir das getan. Und jetzt sind wir hier, seit 4 Monaten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man nach 18 Jahren kommt, das ist gar nicht so einfach. Man stellt sich das manchmal einfach vor und denkt, naja, man kennt ja Deutschland, aber das ist nicht ganz so. Da kommt man sich echt manchmal vor wie so ein kleines Kind und das hilft einem auch manchmal zu verstehen, wie so mancher Ausländer, der kommt und hier ist und sich in Deutschland zurechtfinden muss, wie der sich fühlt manchmal. Und ich, wenn ich das schon fühle als Deutscher, der denkt, er kann Deutsch und weiß, wie Deutschland ist, aber das sind so viele Dinge, die sind gewohnt, die machen wir einfach, wir denken nicht drüber nach, warum wir die tun, man tut sie einfach, aber jemand, der von außen kommt, ja, von daher ist für uns auch eine gewissermaßen eine neue Heimat, eine neue Schule für unsere Kinder, eine neue Sprache. Wir haben natürlich dort nicht Deutsch gesprochen, als Familie schon, aber mit den anderen Leuten um uns herum war es nicht Deutsch. Von daher ist Deutsch schon auch nochmal eine neue Sprache, neue Freunde müssen gefunden werden und eine neue Aufgabe, die ich jetzt habe. Und zwar hat die Liebenzeller Mission mich gefragt, könnt ihr nach Deutschland kommen? Und meine Hauptaufgabe ist, Missionare zu rekrutieren für die Mission. Also, alle, die bei der Mission, Liebenzeller Mission arbeiten, für die bin ich zuständig. Ich möchte die rekrutieren, Rekruter, sondern, also man könnte sagen, auf Deutsch, eine Mitarbeitergewinnung. Ich bin für die Mitarbeitergewinnung zuständig. Menschen, Leute, die sich bewerben, junge Leute, hier sitzen ein paar, 1, 2, 3, hier, da, wir brauchen Missionare, wir brauchen Menschen, die losziehen. Nicht nur nach Sambia, auch in Deutschland. Wir haben ja auch viele in Deutschland und wir brauchen die und für die bin ich zuständig. Ein Personaler. Jemand, der sich um die Leute kümmert, die sich bewerben bei der Liebenzeller Mission und die gerne losziehen wollen. Und wenn sie nicht wollen, dann kann ich sie auch anreden und fragen, ob sie vielleicht wollen. Genau. Also, wir brauchen Missionare, die losziehen in diese weite Welt. Angefangen vom Griesbad, Gasse hier, bis zum Ende der Welt. Überall. Und Deutschland ist so notwendig mehr denn je. Und von daher, es geht los vor unserer Haustür. Wir müssen nicht denken, dass Mission immer da weit weg in Afrika ist, sondern Mission fängt bei mir vor der Haustüre an. Und deshalb sind wir jetzt hier in Deutschland und wir freuen uns auf die Aufgabe, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, ganz klar neu hier so anzufangen und rauszufinden, wie das alles so funktioniert. Aber unser Wunsch und unser Gebet ist, dass Gott uns da weiter gebraucht und da sage ich auch ganz stark Danke, weil ihr wart immer so eine Gemeinde, da sind wir alle 4 Jahre gekommen und ihr habt uns irgendwie auch so daheim gefühlt, wie es auch so ein bisschen Heimat, alle 4 Jahre hier zu sein und viele von euch zu kennen und auch zu wissen, dass viele von euch für uns gebetet haben und für die Gemeinde dort und für die Arbeit dort. Und das ist ganz arg, was ganz arg Tolles und es freut uns. Und dafür sagen wir ganz arg Danke an euch, dass ihr das getan habt, dass ihr uns so unterstützt habt und dass ihr für uns gebetet habt. Und mein Wunsch wäre, dass es weitergeht, weil wir sind immer noch Missionare der Liebenzeller Mission. Also, wir müssen immer noch leben, die Mission muss uns immer noch zahlen. Also, es braucht immer noch Leute wie euch, die für uns beten und geben. Ansonsten können wir unseren Job nicht machen. Und von daher vielen Dank, wenn ihr weiter für uns betet und weiter für uns gebt und hinter uns steht. Das ist was Großes. Vielleicht kann ich auch nicht nur alle 4 Jahre kommen, sondern jetzt kann ich ja auch öfters mal kommen, wenn ihr das wollt. Aber es wäre was ganz, ganz Schönes. Ja, vielen Dank, dass ihr das so tut für uns. Und natürlich auch weiter für die Gemeinde dort zu beten, in Lusaka. Und mit den Leuten dort, die Müllers und die Lena und die Mambus, zusammen dort zu sein. Vielen Dank für alle eure Unterstützung und alle eure Gebete. Und jetzt bete ich noch zum Schluss. Lieber Vater, danke, dass du so ein wunderbarer Vater bist, der uns so unendlich lieb hat, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat, ans Kreuz zu sterben für unsere Sünden. Und nur deshalb, damit wir uns Kinder von dir nennen dürfen, Kinder Gottes, deine Kinder, und zu dir Vater sagen dürfen. Und das alles ist ein Geschenk, Herr, das ist nichts, was wir getan hätten und ist nichts, was wir tun können, Herr, um zu dir zu gehören. Es ist ein Geschenk und das zu erleben an uns selbst und auch in Lusaka, in vielen Menschen, die dich gefunden haben, das ist was Wunderbares und dafür wollen wir dich loben und preisen. Und du siehst auch jeden von uns und vielleicht hat der eine oder andere dieses Geschenk noch gar nicht wirklich angenommen. Das Geschenk von dir versucht immer noch vielleicht Dinge zu tun, um irgendwie einen Gefallen zu bekommen bei dir oder deine Liebe zu bekommen. Aber ja, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns liebst, so wie wir sind und dass Jesus schon lang für uns gestorben ist und dass wir dieses Geschenk annehmen dürfen, zu dir gehören. Und das bitte ich dich, Herr, lass uns alle das erkennen und erleben im eigenen Leben. Aber ich möchte dich auch bitten, Herr, dass wir als Gemeinde hier und auch als Einzelne immer wieder erleben dürfen, dass Menschen dich finden und dieses Geschenk annehmen, dass sie Jesus finden, dass sie sich bekehren, dass sie umkehren zu dir und dass sie ein Leben mit dir anfangen und dass du dann der bist, der das ihr Leben bestimmt und immer ihre Sünde und ihre Leidenschaften und ihre Begierden und Dinge, die so in der Welt alles sind um uns herum. Danke, dass du da bist, Herr. Danke auch für den Segen, den wir erleben durften in Lusaka. Danke auch für den Segen, den hier im Griesbad sein darf. Und danke für alles, was du tust für uns. Wir wollen dich loben und preisen dafür und dir alle Ehre geben. Amen. Gut, dann stehen wir alle miteinander auf und dann würde ich noch den Segen für uns sprechen. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist alle Tage bis an das Ende der Welt. Es segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.